Herbst 1944. Ein Mädchen geht in die Schule. Zum ersten Mal. Sie ist 5 Jahre alt und sie bekommt zur Einschulung kein großes Fest, keine große Tüte mit Süßigkeiten. Sie bekommt ein kleines Päckchen. Für eine große Tüte reichte das Geld nicht. Aber das Päckchen reichte, sagt sie heute. Das Päckchen reichte. Dieser Satz, von einer Frau im hohen Alter geschrieben, trägt mehr in sich, als er auf den ersten Blick preisgibt. Er trägt die Haltung einer Generation. Man nimmt, was da ist. Man macht das Beste draus und man ist dankbar. Das Mädchen heißt Erna Brieder. Sie wächst auf einem Bauernhof in Flechtdorf auf und draußen tobt der Zweite Weltkrieg. Hier in diesem Dorf unter den romanischen Türmen der alten Klosterkirche ist das Leben für einen Moment, für den Moment der Einschulung, fast normal. Fast. Ich bin Dennis Schmidt und du hörst die Lokalrunde der Bergischen Landeszeitung heute mit einer Geschichtsfolge, der ersten von zweien. Heute geht es um einen Bauernhof in Flechtdorf, um einen großen Esstisch, an dem Menschen aus der halben Welt saßen, und um einen Vater, den das Dorf nicht hergeben konnte. Und es geht um die Frage, die Erna Schwenke, so heißt sie heute, Jahrzehnte später noch beschäftigt. Was wurde aus Dunja? Wer nach Flechtdorf fährt, der sieht, dass der Ort alt ist und Geschichte hat. Aber das Dorf ist sogar älter, als man denkt. Viel älter sogar. Im Jahr 1101 stiftete Graf Erpe von Padberg in diesem Tal ein Benediktinerkloster. Die Mönche kamen, bauten, beteten, fast 400 Jahre lang. Mit der Reformation endete das Klosterleben. Aber die Gebäude blieben. Die Kirche blieb. 2 wuchtige romanische Türme. Eine Besonderheit im ganzen Waldecker Land, wo Doppeltürme in Dorfkirchen selten sind. Sie schauen noch heute weit ins Land. 1702 richteten die Grafen vom Waldeck in den alten Konventsgebäuden ein Landeshospital ein, für Menschen, die sich nicht selbst versorgen konnten. Das Hospital ist der Hintergrund für manches in Ernas Geschichte. Dazu kommen wir gleich noch. Auf diesem Dorf, unter diesen Türmen, ist Fritz Brieder Landwirt. Seine Frau Luise. Ihre Kinder, 2 Brüder, 2 Schwestern, darunter Erna, die jüngste der Älteren, geboren im Jahr 1938, wenige Monate vor Ausbruch des Krieges. Fritz Brieder ist kein gewöhnlicher Bauer. Er ist das, was man heute einen Allrounder nennt. Er war nicht nur Landwirt, er konnte alles, was zu der Zeit sein musste oder gebraucht wurde. Sei es handwerklich, Körbe flechten, Besen binden, Schuhe besohlen, Pferdegeschirr ausbessern. Und wenn bei Nachbarn eine Geburt bei der Kuh, Schwein oder Pferd Probleme machte, dann musste er helfen. Er schlachtet. Für die Familie, für Verwandte. Er kontrolliert abends die Verdunklung im Dorf, geht durch die Straßen, prüft, ob Licht nach draußen dringt, damit Flechtdorf für feindliche Bomber unsichtbar bleibt. Und er hilft den Familien, deren Männer eingezogen sind. Und das werden immer mehr. 3 Pferde hat der eigene Hof, Kühe, Schweine, Felder und einen Mann, der das alles zusammenhält. Als der Krieg im letzten Jahr seine schlimmste Fratze zeigt und die Wehrmacht jeden Mann braucht, der noch stehen kann, erscheint Fritz Brieders Name auf der Liste. Er soll eingezogen werden. Was dann passiert, erfährt Erna erst viele Jahrzehnte später. Sie sagt, was ich erst seit ein paar Jahren weiß, mein Vater sollte im letzten Kriegsjahr eingezogen werden. Und ihr Onkel Karl, der Bruder des Vaters, trifft damals eine Entscheidung. Er meldet sich freiwillig an den Westwall, als Ersatz für Fritz, damit der Hof einen Mann hat. Das war ein großes Opfer, dass der Onkel gehen musste, aber der Vater war nicht ersetzbar. Der Westwall, für die, die das Wort heute nicht mehr kennen, war ein gigantisches Befestigungssystem aus Bunkern, Gräben und Panzersperren entlang der gesamten Westgrenze des Deutschen Reiches, von der Nordsee bis zur Schweiz. Zwischen 1936 und 1940 errichtet, eine 500.000 dienstverpflichteter Männer arbeiteten dort, unter schlechten Bedingungen, für ein Projekt, das militärisch am Ende wenig brachte. 1944 überwanden die Alliierten die Sperren innerhalb weniger Tage. Karl Brida ist weg. Der Hof steht mit einem Mann weniger da. Und am großen Esstisch werden die Stühle trotzdem mehr. Hier ist ein Bild, das Erna Schwenke immer wieder beschreibt. Der lange gedeckte Tisch im Haus der Bridas. Wer sitzt daran? Die Großmutter. Der Opa stirbt schon 1942. Vier Kinder, Vater und Mutter. Und dann die anderen. 140 Saarländer sind 1939 nach Flechtdorf gekommen. Nicht freiwillig, sie wurden evakuiert. Als der Krieg begann, fürchtete das NS-Regime französische Gegenangriffe auf deutsches Gebiet. Die Bevölkerung der westlichen Grenzregionen wurde zwangsweise umgesiedelt. Ihre Heimat wurde zum Aufmarschgebiet der Wehrmacht. Ganze Dörfer und Städte im Saarland standen plötzlich leer. Und die Menschen, die dort gelebt hatten, saßen in fremden Stuben. In Waldeck, in Hessen, überall im Reich. Und in Flechtdorf 140 Saarländer, in einem Dorf, das nicht viel größer war als heute. Am Tisch der Bridas also eine Frau mit Tochter, Flüchtlinge aus dem Saarland. Und dann noch andere Menschen, die noch weiter weg sind von zu Hause. Es gab eine Mitarbeiterin, eine Frau mit Tochter, Flüchtlinge aus dem Saarland und ein Mädchen um die 18 Jahre alt aus der Ukraine oder aus Polen, so erinnert sich Erna. So hatten wir auch mal einen Mann aus Polen oder aus Russland, wie wir die damalige Sowjetunion nannten. Es wechselte laufend am großen Esstisch. Ukraine, Pole, Russe. Sie hatten einen eigenen Namen im NS-Staat, Fremdarbeiter. Ein bürokratisches Wort für etwas, das alles andere als bürokratisch war. Hinter diesem Wort steckte eine der größten Zwangsmigrationen der Geschichte. Als die Männer an die Front eingezogen wurden, brach in der deutschen Landwirtschaft die Arbeit zusammen. Felder konnten nicht mehr bestellt werden, Vieh konnte nicht mehr versorgt werden. Der NS-Staat löste das Problem auf seine Art. Er verschleppte Menschen aus den besetzten Gebieten. Aus Polen, aus der Ukraine, aus der Sowjetunion, aus dem ganzen besetzten Europa. Anfangs wurden Frauen aus Osteuropa noch teils angeworben. Sehr schnell aber wurden sie zwangsrekrutiert. Auf Lastwagen verladen, in Züge gepfercht, verteilt auf Höfe und Fabriken im ganzen Deutschen Reich. Bis Kriegsende arbeiteten Millionen von Menschen als Zwangsarbeiter in Deutschland. Und einer davon sitzt am Tisch der Bridas in Flechtdorf. Es ist eine. Ihr Name ist Dunja Manschenko, 18 Jahre alt, aus der Ukraine. Was wissen wir über Dunja? Wenig. Erna Schwenke beschreibt, wie ihre Mutter alle Fremden am Tisch selbstverständlich als Familienmitglieder behandelte. Dunja half bei der Arbeit, wurde verpflegt, schlief unter demselben Dach. Und sie rief die Kinder zum Essen. Erna Brina sagt, ich höre sie noch heute unseren Namen rufen, reinkommen, Hände waschen. Dunja ruft die Kinder auf Deutsch. 18 Jahre alt, aus der Ukraine, in einem Dorf im Waldecker Land, das sie nie gekannt hatte, bevor der Krieg sie dorthin brachte. Und sie ruft, reinkommen, Hände waschen. Wir werden in Teil 2 auf Dunja zurückkommen, denn dann tut sie etwas, das man nicht mehr vergessen wird. Was war Kindheit in Flechtdorf im Krieg? Erna Schwenke beschreibt es ohne Klage, aber die Bilder sprechen für sich. Kühe hüten nach der Schule, in den Ferien zweimal am Tag Kartoffel ernten, Rüben auf Wagen werfen, das Pferd im Kreis treiben, wenn der Göpe lief, ein von Zugtieren angetriebenes Gerät zum Häckseln des Futters. Federn spleißen, die Federn von den harten Kehlen trennen, für Kissen und Bettzeug, Wolle zuppeln, Flachs brechen. Flachs, das ist heute fast in Vergessenheit geraten. Die Pflanze wurde auf den Feldern angebaut, gerupft, getrocknet. Im großen Backofen des alten Backhauses, im Dorf Backes genannt, wurde er auf Restwärme gelagert, bis er brechtrocken war. Dann kam die Flachsbrecherin Aus den harten Stängeln wurden Fasern. Aus der Faser wurde Garn. Aus dem Garn wurde Leinen. Alles aus eigener Hand. Alles selbst gemacht. In einem Haushalt ohne Waschmaschine, ohne Strom für Geräte, ohne den Komfort, den wir heute für selbstverständlich halten. Dieses Leben vor 70, 80 Jahren ist heute nicht mal mehr vorstellbar. Das sagt Erna Schwenke und sie hat recht. Und doch, zwischen der Arbeit gab es Momente, die sie heute noch beschreibt, als hätte sie den Duft noch in der Nase. Die Schlittenfahrt vom Hohenrad, oben im Wald der Start, dann zwei Kurven hinunter bis mitten ins Dorf. Schlittschuhfahren auf dem Klosterteich, Vogelkirschen naschen abends in den Hecken und einmal eine Kutschfahrt ins benachbarte Benkhausen. Für das Pferd war der bergige Weg eine Herausforderung, sagt sie noch heute, für uns jedoch ein Vergnügen. Auf dem Weg leistete sich mein Vater eine Zigarre. Diesen Duft meine ich noch heute zu riechen. Den Duft einer Zigarre eines Mannes, der sich nach einem langen Tag auf dem Bock eine Zigarre leistet im Wald mit seinen Kindern. Das klingt nach Frieden. Inmitten eines Krieges. Aber der Krieg war immer nah. Nicht nur als Bedrohung von außen, sondern als alltäglicher Druck, als Überwachung, als Angst. Das Vieh auf dem Hof wurde beispielsweise gezählt vom Staat. Abgegeben werden musste, was abgegeben werden musste. Was blieb, war wenig für eine Familie, die so groß war. Da reicht es für den langen gedeckten Tisch hinten und vorne nicht. Also, ein Schwein wurde versteckt. Bei der Viehzählung in dem dichten Verschlag. Schwarzes Schwein nannten sie es. Und beim Schlachten, da wurde das genehmigte Schwein offiziell geschlachtet und das Schwarze heimlich mit. Gleichzeitig. Alle Fremden im Haus durften davon nichts mitbekommen, denn man musste nie, wer redet, wer verrät einen. So war das Schlachtefest eine harte, ja, sehr harte Angelegenheit. Alle, die nichts davon wissen durften, mussten irgendwo anders sinnvoll beschäftigt werden. Stell dir das vor, eine ganze Inszenierung, Menschen, die abgelenkt werden müssen, eine Familie, die gemeinsam lügt, aus Hunger, aus Überlebenswillen, aus der schieren Not, einen langen Tisch satt zu bekommen. Und dann das Essen. Mit dem wissenden Blick der einen und dem ahnungslosen der anderen. Es ist gut gegangen. Irgendwann dann hört man sie, die Flugzeugverbände, die über die Köpfe hinwegflogen und die nicht zu zählen waren. Das waren Bomber der Alliierten, hunderte Maschinen, auf dem Weg in das Herz des Deutschen Reichs, über Waldeck hinweg, über die Wälder, die Felder, das Dorf mit den romanischen Türmen. Flechtdorf ist kein Ziel, aber es liegt auf dem Weg. Zweimal kommen Flugzeuge zu nah. Das erste Mal 23. Oktober 1943. An einem Hang nahe Flechtdorf, an der Straße nach Adorf, an einem Abhang, den die Leute auf Plattdeutsch Jolver nennen, also steiler Hang, stürzt eine Messerschmitt 110 ab. Ein deutsches Kampfflugzeug. Es war in der Nacht zuvor im Einsatz. Es hatte versucht, Bomber abzufangen. Die dreiköpfige Besatzung überlebt. Das zweite Mal, 22. April 1944. Eine Messerschmitt 109 wird bei Flechtdorf abgeschossen, mitten in dem, was die Arbeitsgemeinschaft Luftkriegsgeschichte die Luftschlacht über Korbach nennt. Der Pilot ist ein Flugschüler, er überlebt nicht. Und einmal fällt eine Bombe auf freies Ackerland bei Gembeck. Ein Mann arbeitet gerade mit zwei Pferden auf dem Feld. Er hat Glück. Was bleibt, ist ein großer Krater. Ja, was wäre, wenn die zwei Abstürze das Dorf getroffen hätten? Nicht auszudenken. Andere Orte können davon erzählen. Andere Orte, ja. Kassel kann davon erzählen. Kassel liegt 60 Kilometer vom Flechtdorf entfernt. Luftlinie. Einer der wichtigsten Rüstungsstädte des Deutschen Reiches. Die Firma Henschel baut dort Panzer, den Tiger, Lokomotiven, Lastwagen. Andere Werke bauen Flugzeugmotoren. Und am 22. Oktober 1943, kurz nach 20 Uhr, heulen in Kassel die Sirenen. 569 britische Bomber. In 22 Minuten fallen über 400.000 Stabbrandbomben auf die Stadt. Auf jeden Quadratmeter der mittelalterlichen Altstadt statistisch gesehen 2 Bomben. Ein Feuersturm entsteht, ein Phänomen, das seinen eigenen Sauerstoff frisst, seinen eigenen Wind erzeugt, sich selbst immer weiter antreibt. Die Kasseler Feuerwehr ist hoffnungslos überfordert. Der Nachrichtenverkehr zwischen den Stadtteilen bricht innerhalb einer halben Stunde zusammen. Menschen sitzen in Kellern und merken nicht, dass sie gerade ersticken. 97% der mittelalterlichen Altstadt werden eingeäschert. Zwischen 7.000 und 10.000 Menschen sterben in dieser einen Nacht. 7 Tage nach dem Angriff sehen britische Aufklärungsflugzeuge Kassel immer noch brennen. Und der Feuerschein, der ist aus über 50 Kilometern zu sehen. In Flechtdorf rennen die Kinder auf eine Anhöhe außerhalb des Dorfs. Als Kassel brannte, hat sich der Blick dorthin eingebrannt. Was mag in den Kindern von damals eingebrannt sein, die mitten im Inferno oder nahe dabei waren, sagt Erna. Erna Schwenke stellt diese Frage nicht für sich selbst, sie stand auf dem Hügel sicher und schaute, sondern für die anderen, für die Kinder in Kassel. 60 Kilometer und der Himmel ist rot. Das ist der Moment, in dem Flechtdorf weiß, der Krieg ist nicht woanders. Er ist da draußen und er kommt näher. Es ist Frühjahr 1945, der Schnee ist weg, die Felder werden grün, über Waldeck Stille. Keine Bomber heute. Aber im Westen, in den Nachrichten, die man noch bekommt, in dem, was Soldaten erzählen, wenn sie durchs Dorf kommen, da hört man raus, die Alliierten rücken vor. Schnell, sehr schnell. In Flechtdorf weiß man, es ist bald vorbei. Aber man weiß auch, dieses Vorbei bringt nochmal alles in Gefahr. Auf dem Hof der Bridas, ein 18 Jahre alter Soldat, liegt krank im Bett. Lungenentzündung. Er ist fast noch ein Kind. Aber der Befehl kommt trotzdem. Er muss auf, er muss weg. Die Deutschen sind auf dem Rückzug. Was mag aus diesem jungen, kranken Soldaten fast noch ein Kind geworden sein? Und dann ein Geräusch. Es ist Gründonnerstag, der 29. März 1945. Die Kinder sitzen im Keller. Die Mutter macht sich Sorgen und der Vater, Fritz Brieder, der ist nicht im Keller. Er ist auf dem Feld. In Teil 2 das weiße Bettlaken, die Nacht, in der fremde Soldaten im Haus schlafen und der Moment, in dem Dunja Manschenko, die Ukrainerin, die das Dorf nicht kannte und nie wählen konnte, 2 Wörter sagt, die alles bedeuten. Das war die Lokalrunde der Walkischen Landeszeitung. Ich bin Dennis Schmidt.